Sie hören Samstags-Uni, Sommersemester 2019, aus der Reihe Die digitale Revolution. Vortrag 10, Professor Dr. Leonhard Reindl, zum Thema Überall Sensoren und Computer. Autonome und elektronische Systeme nehmen die Umgebung wahr und regeln alle technischen Prozesse.
Vielen Dank für die sehr, sehr freundliche Einführung und auch von mir noch guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen einen kurzen Überblick über, wo finden wir in unserer normalen Umgebung Sensoren und Computer, habe ich dazu gesagt. Im Prinzip geht es um eingebettete Computer, um Computer, die man nicht sieht, also die keinen Bildschirm haben und auch keine Tastatur haben, aber trotzdem überall sind, ja? Die Sie auch in der Kaffeemaschine einen Computer haben. Ja? Und wozu eigentlich? Warum machen wir das? Warum gibt es überall Computer? Und meine Unterschrift ist das, autonome elektronische Systeme nehmen die Umgebung wahr und regeln alle technischen Prozesse. Das ist so die Idee für heute. Ganz kurze Gliederung, was werde ich Ihnen erzählen? Ich werde zuerst mal erzählen, was bedeutet das mit dem überall intelligente Sensoren und Computer. Dann werde ich ein bisschen auf Regelung eingehen, nämlich wozu macht man das überhaupt? Und dann bringe ich Ihnen eigentlich ein paar Beispiele aus allen möglichen Gebieten. Und dann am Schluss werde ich noch ein bisschen darauf eingehen, ich habe es einfach mal sozialisierende Regelkreise genannt, ja. Was möglich wäre, aber wo man sich fragen will, wollen wir das? Ja? Es gibt viele Vorhersagen und so weiter. Ich glaube nicht an alles, was man da so liest und so weiter. Man nennt das Internet of Things, dass man überall Sensoren und eingebettete Systeme in allen unseren Lebensumfeldern findet. Und da gibt es Vorhersagen, die meiner Meinung nach ein bisschen spinnert sind, so mit, dass man in 2025, das ist ja schon bald, ja, das ist ja in 7 Jahren oder sowas, dass man 1 Billion Sensoren finden würde, ja. Das ist ja für jeden Menschen 100, auf der ganzen Welt für jeden Menschen 100 Sensoren rundherum, ja, und vielleicht für einige tausend Sensoren oder was, ja. Das ist für mich auch unvorstellbar. Aber trotzdem wenn man diese Kurve weiter fortsetzt, dann kommt man auf solche Zahlen, ja. Und da gibt es dann Schlagworte dazu, eingebettete Systeme, habe ich Ihnen schon gesagt, es gibt dann einige, die reden von Post-PC-Ära und überall Rechner und so weiter, Internet of Things oder Industrie 4.0 oder zum Teil auch Digitalisierung. Im Prinzip meinen die alle das Gleiche, man muss halt alle paar Jahre neue Schlagworte erfinden, dass man wieder Geld Einrichtungen kriegt und so weiter, dass die nicht merken, dass man das Gleiche macht wie früher. Deshalb muss man immer wieder neue Begriffe machen. Aber im Prinzip gibt es diese Richtung schon seit, ich würde mal sagen, seit 15, 20 Jahren oder länger eigentlich noch. Ja? Das hat schon vor 20 Jahren angefangen. Ja? Und wir sind immer noch da dran und das ist auch noch kein Ende abzusehen. Wenn man jetzt sieht, warum kommt man denn auf so komische Ideen, dass man überall Computer haben will und überall Sensoren und so weiter, und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach einen Schritt zurück und schauen an, was macht denn die Natur, ja? Was macht denn die Natur dazu? Und da kann man sagen, in der Natur gibt es seit 500 Millionen Jahren Sensorentwicklung, ja? Also wir haben unsere 5 Sinne mit Fühlen und Sehen und Hören und Schmecken und so weiter. Und dann gibt es noch, in der Natur gibt es noch einige andere Sensoren, die wir gar nicht haben, so mit Fledermäuse, die können noch Ultraschall hören. Und dann gibt es welche, die können noch Magnetfelder detektieren und einige können auch noch elektrische Felder wahrnehmen und so weiter. Und überall gibt es Sensoren, ja. Ja, und warum macht denn die Natur denn das? Warum hat denn die da immer besser diese Sensoren entwickelt? Offensichtlich macht es sehr wohl einen Sinn, dass diese Systeme, die da rumlaufen, wie Ameisen und so, dass die auch Sensoren dran haben. Natürlich macht das für die Natur einen Sinn. Und der Sinn ist nicht so sehr verschieden von dem Sinn, warum wir Computer und Sensoren verbauen. Das ist der gleiche Sinn, ganz das gleiche. Ja? Natürlich, was ist Alarm? Ja? Vielleicht ist das für die Fische gut, wenn sie merken, da kommt ein Hai oder sowas. Das ist überlebenswichtig. Alarm, ja. Aber auch Alarm ist eigentlich sowas wie eine Regelung, das werden wir auch gleich sehen. Und dann das Entscheiden, sollen wir jetzt das fressen oder sollen wir lieber weggehen und so. Das ist auch wichtig, aber auch das ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, auch eine Regelung. Im Prinzip laufen immer Regelungen ab dort, ja, und eben Regelungen. Ja, was ist so eine Regelung? Das hört sich jetzt ein bisschen technisch an. Im Prinzip machen Sie auch ununterbrochen Regelungen in Ihrem Leben, ja. Im einfachsten Fall, Sie wollen ein Bad nehmen und dann möchten Sie natürlich gerne, dass das Wasser die richtige Temperatur hat und dann schauen Sie nach, wie warm ist es denn. Das wäre jetzt, da kommt jetzt eine Information zu Ihnen. Dann gibt es einen Vergleich, was will ich denn? Und dann gibt es einen Hebel, an dem man drehen kann. Und dann gibt es ein dynamisches System, es dauert nämlich ein bisschen Zeit, wenn Sie über das Wasser wärmer drehen, dann ist es nicht sofort am Finger warm. Ja? Und das Ganze nennt man dynamisches System. Ja? Und das sind Sie gewohnt. So sind Sie gewohnt, oder ich auch, so lebt, dass man Regelungen macht, dass man nicht einstellen kann, das Wasser so und dann kann man weggehen, kann was anderes machen, wenn man zurückkommt, hat es genau die richtige Temperatur, das funktioniert meistens, zumindest bei mir nicht. Also man muss regeln, man muss immer wieder schauen, hat man das, was man will, und wenn nicht, dann muss man ein bisschen was nachstellen, man muss die ganze Zeit nachstellen. Und das sind wir in unserem normalen Leben auch so gewohnt. Das kann man jetzt ein bisschen technisch noch darstellen. Da gibt es oben eine Entscheidungshilfe, einen Vergleich im Hirn und einen Befehl. Und das Ganze ein dynamisches System. Das kann man jetzt noch ein bisschen technischer hinschreiben. Will ich gar nicht so, da gibt es einen Sensor. Jetzt haben wir unseren Sensor vom Anfang wieder. Dann gibt es eine Wunschtemperatur, eine Vergleichsstelle, einen Regler, einen Computer. Der tut ganz einfach, sondern der vergleicht, was will ich, zu dem, was habe ich. Und was mache ich dann aus dem? Wenn ich weiß, es ist noch nicht genau richtig, wie verändere ich die Einstellung? Das nennt man jetzt technisch Aktor, der dreht dran. Ja? Und dann gibt es diese Regelstrecke, das ist, wenn ich gedreht habe, dann wird es nicht sofort warm am Finger. Das dauert ein bisschen. Und in der Natur haben wir das ganz häufig. In der Natur haben wir so ein System ununterbrochen, überall. Ja? Es gibt zum Teil bewusste Regelungen und zum Teil unbewusste. Zum Teil macht das Kleinhirn da hinten automatisch, ja, so eine Regelung. Ja. Wenn man sich das anschaut, da gibt es ganz viele, zum Beispiel ja, das Wachstum. Wachstum allein wird immer wieder geregelt, es wird immer nachgeregelt. Ist es so, wie man es will oder muss man da was ändern und so weiter. Das Wachstum ist ein einziger Regelprozess, wenn man sich das genau dann anschaut. Der Herzschlag genauso, der Herzschlag ist in einer Regelschleife eingebunden, ja? Und wird von einer unbewussten Regelung gesteuert. Auch Atmung wird geregelt und der Hunger ist eine Regelschleife für uns, die wir nicht bewusst bemerken, aber die unser ganzes Leben regeln, ja? Und dann gibt es Regelungen, die man erst lernen muss, wenn man auf die Welt kommt. Ja? Zum Beispiel Laufen muss man lernen, ja? Oder Radfahren. Sie können keinen sagen, er muss so treten, dass das, also der nicht Radfahren kann, dem können Sie nicht kein Programm aufschreiben, er muss das und das machen, dass er nicht runterfällt. Ja? Das muss man lernen, wie man das ausbalanciert. Ja? Das geht nicht von alleine. Ja? Oder auch Schwimmen und so weiter. Und Schreiben, Reden und Autofahren. Und da gibt es ganz viele. Eigentlich das ganze Leben, was wir so machen, haben wir immer Regelungen, ja? Wir tun immer so nachsteuern, ja? Sie können niemand sagen, fahr da 3 Minuten da geradeaus und dann biegt dann so und so viel Grad nach rechts ab. Da kommt der nie an, ja? Das funktioniert nicht sowas, ja? Man muss immer schauen, was habe ich da und wie geht's weiter, ja? Und das nennt man technisch Regeln. Das war jetzt von der Natur, war man das gewohnt und dann hat man die ersten Maschinen gebaut, die 15, 16, 1700 und so weiter, hat man Maschinen gebaut. Und da hat man gemerkt, die muss man auch nachregeln. Ja? Die Maschine, die tut nicht das, was ich will, sondern die tut es schon mal ganz kurz, aber irgendwann läuft irgendwas aus dem Ruder raus und dann schaltet sich die Maschine für immer ab. Ja? Dann ist sie hin. Und da muss man nachregeln. Und das ist so die ersten Dampfmaschinen, ja, die man da so erfunden hat. Und der Gag dabei von dieser Dampfmaschine, dass das länger funktioniert, das ist dieser kleine Dings da. Das ist ein kleiner mechanischer Regler. Der tut mechanisch die Dampfmaschine regeln. Das hat sich ein gewisser Herr Watt ausgedacht und der ist dafür berühmt worden, dieser Herr Watt. Der hat nämlich diesen, so einen Fliehkraftregler, nennt man das. Und zwar ist eine Dampfmaschine, da gibt es irgendeinen Kessel, den ich heiß mache hier unten drin, wo Dampf entsteht. Und dieser Dampf wird jetzt in diesen Kolben eingespeist, der da hin und her saust und der die Kraft eigentlich macht, also über den Zylinder. Und jetzt Wenn ich da nichts machen würde, würde die Dampfmaschine langsam anlaufen und das Wasser kocht und kocht und der Druck erhöht sich, dann würde die Dampfmaschine immer schneller laufen. Ja? Und das will man natürlich nicht, weil das würde zur Zerstörung der Dampfmaschine führen. Und da musste man vorher einen hinstellen, der das immer wieder runterbremst. Ja? Aber was der Watt gemacht hat, ist, dass sie das automatisch runterregelt. Und zwar hat er da so diesen Fliehkraftregler, der ist unten über einen Keilriemen angeschlossen und der Keilriemen, der hängt an der Maschine dran. Und wenn die Maschine schneller läuft, dann dreht sich der Keilriemen schneller und dann dreht sich dieser Fliehkraftregler schneller. Und wenn der schneller sich dreht, dann gehen diese Gewichte nach oben, ja? Die gehen einfach nach oben, je schneller die Maschine läuft, desto weiter gehen die nach oben und das hängt da an unserem mechanischen Ding dran. So einen mechanischen Umsetzer, und wenn das wenn das schneller dreht, dann zieht sich das nach unten, weil die Gewichte gehen hier nach oben und dann über den Hebel geht das nach oben und das macht hier über so ein Ventil zu. So schließt langsam ein Ventil und dadurch kommt weniger Dampf jetzt in die Maschine rein und dann läuft die Maschine langsamer. So regelt die Maschine, so wird die Maschine geregelt. Und dann läuft die Maschine von alleine. Da muss ich nicht immer aufpassen, dass sich die nicht kaputt geht. Dass die macht dann immer gleich viel Leistung, kann man sagen. Ja? Das war jetzt ein mechanischer Regler, aber die meisten Regler kann man nicht mechanisch machen. Das kann man jetzt relativ einfach machen. Das ist sozusagen nur rauf und runter drehen, je nachdem, wie schnell die Maschine läuft. Deshalb machen wir die heute alle elektronisch. Da kann man ein bisschen ausgefeiltere Regler machen. Ja? Also gut, kann man sagen. Wozu all diese Sensoren und Computer und so weiter? Prozesse laufen üblicherweise nicht so, wie wir sie optimal haben möchten. Von alleine. Ja? Wenn man die allein lässt, dann laufen die irgendwie ganz anders. Ja? Und durch Regelungen werden Prozesse, kann ich erreichen, dass der Prozess optimal abläuft. Nämlich genau, dass die Maschine so läuft, dass sie wie ich sie brauche. Mit derselben, diese richtige Leistung bringt, und zwar die Leistung die ganze Zeit, beispielsweise. Ja? Ich kann viele Prozesse erst ermöglichen durch eine Regelung, zum Beispiel Radfahren, ja? Das, ohne dass ich da dauernd nachregel, falle ich runter vom Rad. Ja? Also, und ganz, ganz viele Prozesse oder Gehen und so weiter, das geht nur, indem dauernd Sensoren in meinem Fuß drin sind und meine Lage, dass ich das nachregeln, ja? Sonst falle ich rundum. Und ganz, ganz viele Prozesse funktionieren nur mit Regelungen. Man kann den Energieverbrauch senken, indem ich den Prozess einfach optimal laufen lasse. Dadurch braucht der Prozess optimal ist vielleicht, das muss man sich überlegen, was optimal ist, aber meist ist, dass der Energieverbrauch minimiert wird und dass die Sicherheit erhöht ist, ja? Und dass die Umweltbelastung erniedrigt wird und so weiter und so weiter. Und das kann ich nur durch Regelung erreichen, weil von alleine macht es der Prozess. Prozess ist was ganz Allgemeines, ja? Eigentlich alle Sachen, die wir so haben, sind Prozess, Waschmaschine, Kaffeemaschine und so weiter und so weiter. Das sind lauter Prozesse. Ja? Und die tun von alleine nicht das Optimum. Ja? Und deshalb muss ich das immer wieder regeln. Und deshalb habe ich da eine Regel drin. Und mein früherer Chef bei Siemens hat mal gesagt, unsere Aufgabe sei, mit halbem Ressourcenverbrauch doppelten Nutzen erzielen. Ja? Das haben wir dann versucht. Aber nicht immer gelungen. Ja? Also jetzt, das haben wir jetzt technisch nochmal gehabt. Nochmal, in der Regler im Hirn, können wir auch technisch mit dem Computer darstellen. Und im Computer müssen Programme laufen, Algorithmen. Die müssen so Regelprogramme, die sagen, wenn das ist, dann muss ich das machen. Und wenn das ist, muss ich das machen und so weiter. Ja? Was brauchen wir, um so eine Regelung aufzubauen? Wir brauchen einen Sensor. Wir brauchen hier einen Computer. Wir brauchen in den Computer Algorithmen. Wir brauchen einen Aktor. Und die Regelstrecke, das ist ja das Ding, was wir regeln wollen. Ja, das ist ja unser System, das wir regeln wollen. Das brauchen wir. Also wir brauchen Sensoren, Aktoren, Computer und Kommunikation brauchen wir natürlich auch. Der Sensor nutzt überhaupt nichts, wenn nur ein Sensor in der Luft irgendwo ist. Ja? Der Sensor muss natürlich, die Information vom Sensor muss beim Computer ankommen. Und der Output vom Computer muss natürlich am Aktor ankommen. Also das muss man schon ineinander verbinden. Ja? Da braucht man eine Kommunikation, die müssen sich. Ein Sensor alleine irgendwo nutzt überhaupt nichts. Ja? Dann misst er was und dann war es das. Das ist sinnlos. Ja? Oder ein Computer, ein eingebetteter Computer, nutzt überhaupt nichts. Ja? Wenn ich irgendwo einen Computer einbaue, warum soll ich in einen Schraube einen Computer einbauen? Nutzt gar nichts, ja? Wenn der Computer drin ist, das ist sinnlos. Ja? Das nutzt nur was, wenn ein Sensor dabei ist und ein Aktor dabei ist und der vernünftige Programm läuft. Dann hat das Ganze einen Sinn, dann kann das den Prozess irgendwie irgendwas machen, was man will. Aber ein Computer ohne alles andere ist sinnlos. Sensoren, wo kommen die denn Sensoren her? Und wir in Freiburg, wir haben das Institut für Mikrosystemtechnik und in diesem Institut werden diese Sensoren eben mitentwickelt. Es gibt auch noch andere, die das machen, aber wir sind da schon ziemlich weit vorne in Freiburg. Nämlich die Entwicklung der Sensoren, dass wir die Sensoren, die sind immer kleiner geworden. Das waren am Anfang große Dinge, zum Beispiel dieser Fliehkraftregler ist im Prinzip auch ein Sensor. Der ist halt so ein großes Ding und das ist jetzt so klein, dass man es gar nicht mehr sieht oft. Ja, das ist ein Millimeter oder sowas ist oder ein paar Millimeter. Und diese Sensoren, die werden in Freiburg am Institut für Mikrosystemtechnik in der Technischen Fakultät weiterentwickelt und da sind wir ziemlich weit vorne, würde ich sagen. In Deutschland, aber auch in der Welt. Also die Sensoren kommen zum Teil, zumindest die Ideen für die Sensoren, kommen aus Freiburg. Dann ein Beispiel für die Sensoren. Sie haben alle ein Handy, ja, und in diesem Handy sind ganz viele Sensoren drin. Ja. Das sehen Sie meistens, wenn Sie Handy einschalten, sehen Sie den Sensor nicht. Und damit man die Sensoren, die im Handy sieht, die drinnen sind, dass man die sieht, da hat die RWTH Aachen ein Programm geschrieben, das steht da, wo Sie das runterladen können, das kann sich jeder kostenlos runterladen. Und da kriegen Sie die Information von Ihrem Handy einfach gezeigt. Was hat denn mein Handy, welche Größen liefert denn mein Handy gerade? Ja? Und das Handy, da sind ganz viele Sensoren drin, die Sie sonst gar nicht so brauchen. Da ist natürlich ein Mikrofon drin, das ist klar, aber da sind noch andere Sachen drin, wie zum Beispiel, da haben Sie ein Magnetmesser, der misst in X, Y und Z das Magnetfeld, direkt total. Dann haben Sie einen Beschleunigungssensor drin, da können Sie die Beschleunigung, da kriegen Sie auch die Erdbeschleunigung, da kriegen Sie auch, wo ist unten, ja. Wenn Sie das anders drin, da ist das X und Y und Z vertauscht. Da kriegen Sie die Beschleunigung, da kriegen Sie Gyros, nämlich die Winkelgeschwindigkeit. Wie schnell drehe ich es denn? Ja? Dann, das wird da drin gemessen. Und was haben wir noch? Die Mikrofon natürlich. Und ein Barometer. Ja? Das Barometer, also ein Luftdruckmesser. Sie können den Luftdruck jederzeit messen. Welchen Luftdruck habe ich denn? Ja? Mit Ihrem Handy. Und die Luftdruckmesser im Handy ist so genau, dass Sie, wenn Sie das Handy auf den Stuhl legen oder nachher auf den Tisch, sehen Sie das im Druckunterschied, ja? Ihr Handy kann den Druckunterschied zwischen einem Stuhl und einem Tisch messen, ja? Also da können Sie mit Sensoren rumspielen. Also ich würde Lehrern jederzeit sagen, das sollen das mal ausprobieren, weil die Kinder haben ja alle Handys und haben alle diese Sensoren. Und mit denen kann man spielen, dann gibt es da ein Programm, da kann man sagen, das liefert dann, sagen, was will ich denn? Ja, ich will jetzt Beschleunigungssensoren, hier habe ich das Magnetfeldsensor, da sehen Sie Magnetfeldsensoren X, Y und Z über die Zeit, wie ändert sich das, ja? Und das geht mit allen anderen auch, ja? Und da können Sie auch noch die Frequenz, welche Frequenzen sind denn da drinnen im Schall und da können Sie auch noch Dopplerverschiebung wie und so weiter. Da kann man alles möglich machen, ja? So viel zu den Sensoren. Und dann haben wir gesagt, was brauchen wir noch, um so einen Regler aufzubauen? Wir brauchen einen Computer, ja? Weil da irgendwie muss das verrechnet werden. Und das Computer sieht man auch, eine Ameise hat ein kleines Hirn eingebaut, ja? Und alle Tiere haben ein Gehirn eingebaut, muss einen Sinn haben, ja? Und der Sinn ist, nämlich die Regelung zu machen, ja? Ohne dem Hirn funktioniert es nicht. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen einen Computer da drin, ja? Und das Computer hat sich dramatisch geändert, ja? Also, ich meine, wenn man sich das auftragt, man nennt das Moore'sches Gesetz, ja? Der Moore hat das mal vor 50 Jahren aufgestellt, aber man kann das sozusagen nach unten und nach oben verlängern. Irgendwo im 1900 hat man mit mechanischen Systemen gerechnet und dann irgendwann kamen die Transistoren und irgendwann kamen die hochintegrierten Transistoren und da unten ist die Zeit aufgetragen und da oben ist sozusagen, welche Rechenleistung kriege ich für 100 Euro in einer Sekunde. Und da sieht man am Anfang, habe ich dann praktisch, da dauert eine Rechnung, die ich für 100 Euro kriege, dauert viele Minuten, ja. Und das ist hier dann, kriege ich für 100 Euro sozusagen eine einzige Rechnung in einer Sekunde, ja. Und dann, was hier aufgetragen ist, ist logarithmisch. Das ist für Leute, die es nicht gewohnt sind, schwierig, ja. Weil in jedes Mal tut sich das verhundertfachen, ja. Also hier habe ich dann schon 100-mal so viel Rechenleistung. Und hier habe ich dann 10.000-mal so viel Rechenleistung. Und hier habe ich 1.000.000-mal so viel Rechenleistung. Und hier habe ich 100 Millionen und hier habe ich 10 Milliardenfache Rechenleistung und so weiter und so weiter. Also die Rechenleistungen, die im Computer zur Verfügung stehen, ja, für 100 Euro, die ist gewaltig angestiegen. Also unglaublich angestiegen in den letzten 50, 60 Jahren. Und ich bin auch überzeugt, der Anstieg des Wohlstands, den wir die letzten 50 Jahre erlebt haben, ja, der ist genau auf das zurückzuführen. Ja? Weil dadurch sind Sachen möglich gewesen, die einfach früher gar nicht möglich waren. Ja? Die waren ja vor 100 Jahren auch nicht blöd. Die waren genauso schlau wie wir. Ja? Aber die haben die Möglichkeit nicht gehabt. Die haben diese Computer nicht gehabt. Sonst hätten die das auch gemacht. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so viel schlauer sind. Sondern da hat es diese Computer einfach nicht gegeben. Und heute gibt es die. Und das macht den Unterschied aus. Das ist schon mal Glück gehabt, kann man sagen. Ja? Wenn das jetzt weitergeht, von mir, ich glaube, es kann nicht unendlich weitergehen, weil kein Prozess in der Natur geht unendlich weiter. Ja? Exponentielles Wachstum ist das, kann nicht unendlich weitergehen. Das gibt es nicht. Weil es kam noch nie vor in der Natur. Und irgendwann gibt es was begrenzt. Ja? Irgendwann wird das begrenzt werden. Aber wo die Grenze ist, das weiß man nicht, ja. Und bisher hat man noch keine Grenze gefunden. Man stößt mal hier und da an, aber bisher ist dieses exponentielle Wachstum weitergegangen. Wenn das einmal abknickt, dann wird sich was ändern in der Gesellschaft, ja, weil dann kein Zuwachs in Wohlstand ist. Und das wird die Gesellschaft verändern, bin ich überzeugt. Und wenn man jetzt da weiterrechnet, was hat man, irgendwann kommt man dahin, das Gehirn einer Maus, dass man die Rechenleistung in so einem kleinen Chip drin hat, wie ein Gehirn eines Maus. Gut, Maus kann man noch vertragen, ja, aber Gehirn eines Menschen, die wird schon unheimlich, ja. Das wird, und vor allem Dinge, wenn man dann noch einfach 3-4 Jahre weiter wartet, das geht ja hier ruckzuck, ja. Wenn man noch 3-4 Jahre weiterrechnet, dann kommt man hier hinten, 5 Jahre später kommt man, das Rechenleistung aller Gehirne aller Menschen, ja, in einem Chip drin. Das wird unheimlich. So viel zu Computer. Wir haben Computer, die können das ausrechnen. Auch komplizierteste Sachen ausrechnen. Ja, dann brauchen wir Regelalgorithmen. Wo kommen die Regelalgorithmen her? Das machen wir auch in Freiburg. Ja? Und das Institut für Informatik, die machen ganz viel Robotik, die machen ganz viel künstliche Intelligenz und ähnliche Sachen. Also hier in Freiburg wird sehr, sehr stark Robotik gemacht und künstliche Intelligenz. Und das sind die Algorithmen, die man auch dazu braucht. Ja? Was fehlt, ist Kommunikation. Wir müssen die verkabeln. Jetzt, wenn wir so viele, immer mehr Sensoren haben, ja, und wir wollen die ganzen Sensoren verkabeln, dann schaut es irgendwie so aus. Ja? Das will natürlich auch keiner. Ja? Und wenn Sie sich das anschauen, ein Triebwerk, ein Flugzeugtriebwerk, wenn ich da was messe, dann sind da 5000 Sensoren drin, ja. Und dann laufen da 5000 Kabel raus und dann kommen Tränen, ja, wenn man das anschaut, weil das ist der Wahnsinn, ja. Und das ist auch ein Problem, ja. Aber die Sensoren muss man verknüpfen. Weil ein Sensor macht vielleicht, die Größen, die wir haben wollen, die kommt nicht aus einem Sensor raus. Die kommen dadurch raus, dass man ganz viele Sensoren zusammenbringt. Das ist auch bei Ihnen so, ja. Wenn Sie nur sehen können, aber nicht hören können, dann ist das eine deutliche Beeinträchtigung. Wir brauchen Sehen, Hören und wir brauchen das Fühlen von den Füßen, dass man laufen kann. Ja? Also wir brauchen immer viele Sensoren zusammen, damit das funktioniert. Ja? Und das brauchen unsere technischen Systeme genauso. Ja? Auch da haben wir gearbeitet in Freiburg. Wir haben zum Beispiel, dass man ganz, ganz arme Funktechnik entwickelt, dass die wenig Strom braucht. Dass der Sensor lang mit der Batterie arbeitet, aber eigentlich wollen wir die Batterie auch nicht haben, weil die ist ja hässlich. Und was wir gearbeitet haben, kann man nicht die Umgebungsenergie nutzen, so wie die Ameisen auch und die Pflanzen auch und so weiter, die nutzen ja auch die Energie, die da ist. Also muss man da überall ein Kabel hinlegen und muss man da immer mehr Energie erzeugen. Ja? Die Sensoren brauchen immer weniger Energie, die Rechner brauchen weniger Energie, aber trotzdem brauchen sie was. Und da gibt es Untersuchungen, kann man jetzt Solarzellen machen. Das sind auch Untersuchungen, die in Freiburg gelaufen haben. Kann ich nicht Solarzellen dafür nutzen, damit der Sensor eingebettet irgendwo unterbracht wird, der misst was und funkt es weg. Dann brauche ich kein Kabel hin, dann brauche ich keine Batterie dort und der Sensor funktioniert, ja, solange die Elektronik halt geht. Oder kann ich Temperaturunterschiede nutzen, um den Sensor zu betreiben. Dann mechanische Energie, das ist für einen Schalter sozusagen. Wenn ich einen Schalter draufdrücke, dann habe ich mechanische Energie zugeführt, da kann ich einen kleinen Teil, 1% in Elektrik umwandeln und das reicht aus, um was zu messen und was zu funken. Dann braucht man einen Schalter, den man nicht verkabeln muss und der immer funktioniert. Oder kann ich nicht Vibrationsenergie nutzen und so weiter und so weiter. Wir haben auch Energie untersucht, wie kann ich Energie in Menschen reinbringen, zum Beispiel für Stimulation vom Hirn und so weiter. Wie kriege ich die Energie da rein und wie kriege ich die Daten wieder raus? Solche Forschungen sind in Freiburg gelaufen. Ja? Und was wir auch untersucht haben, kann man nicht den Elektrosmog nutzen, um den Sensor zu betreiben, um da sozusagen aus dieser Funkenergie wieder Energie zu gewinnen, um den Sensor zu betreiben. Kann ich Ihnen sagen, funktioniert noch nicht. Ja? Da sind wir noch ein bisschen weg. Da sind wir um Faktor 10 weg. Ja? Aber nur noch um Faktor 10. Ja? Weil bis vor 30 Jahren hat man gesagt, das ist jenseits von Gut und Böse. Ja? Aber wir sind jetzt nur noch um Faktor 10 weg, dass das funktioniert. Also es ist aber nicht ganz einfach. Ja? Weil die Energie so klein ist. Das sind Mikrowatt, die wir kriegen. Und Nanowatt. Und mit Mikro und Nanowatt ist schon sehr wenig. Ja? Gut. Dann, wenn man sich anschaut, wo findet man die? Wo findet man diese eingebetteten Sensoren? Und dann sehen Sie, im Haushalt finden Sie überall, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ja? Da könnt ihr jetzt stundenlang weiterreden und ein System nach dem anderen vorstellen. Im Haushalt, überall haben Sie eingebettete Sensoren. Ja? So auch in der Kaffeemaschine wird das mit Sensoren geregelt. Da gibt es einen Sensor und da ist ein kleiner Computer reingebaut, der das ganze System steuert, damit Sie einen optimalen Kaffee kriegen. Natürlich in der Musikbox ist klar und überall im Handy, haben wir gerade gesagt, gibt es ganz viele Rechner drinnen. Und Waschmaschine war früher mal mechanisch geregelt, das Waschen, und ist natürlich heute elektronisch geregelt und so weiter. Und Kühlschrank ist geregelt, alles, das Zeug ist alles geregelt. Ja? Und wo sehr, sehr viele Regler verbaut worden sind, massiv ist natürlich Automatisierungstechnik. Ja? Wenn man ein Auto baut oder wenn man irgendwas baut, das kann man automatisieren. Und diese ganzen Maschinen, die das zusammenbauen, ja, die brauchen natürlich einen Sensor vorne und die brauchen eine Regelung, ja? Dass der genau das macht, was ich will. Ohne Sensoren, ohne Regelung kann ich diese Automatisierung nicht machen. Die Automatisierung ist hier in Süddeutschland sehr, sehr stark. Ja? Die Firmen in Süddeutschland, die leben von der Automatisierung. Wir bauen hier Maschinen für die ganze Welt für Automatisierung. Die kommen hier aus Süddeutschland. Und das sind kleine und mittelständische Unternehmen, ein paar große gibt es auch, ja, aber auch sehr, sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen, die bauen im Wesentlichen für Automatisierung. Die automatisieren die Industrie auf der ganzen Welt. Das kommt hier zum großen Teil hier aus Süddeutschland. Und solche Systeme finden Sie. Dann, wo man auch natürlich schon auch frühzeitig angefangen hat, Sensoren zu verbauen und Regelungen einzubauen, das ist in der Chemieindustrie, ja. Energie- und Verfahrenstechnik, das sind Prozesse, die muss man alle genau regeln. Ja? Die laufen genau an einer Temperatur mit einem Druck optimal. Ja? Und das tun die natürlich nur, wenn ich das alles genau immer einstelle. Da hat man vielleicht früher mal so einen Leerbohr hingestellt, der da immer drei Drehte hat. Aber heutzutage machen das alles Sensoren, Aktoren und Regelprozesse. Ja? Das finden Sie überall. Ja? Dann Windmühlen. Ja? So eine Windmühle ist auch was stark geregelt ist. Ja, sonst geht die Windmühle, die geht irgendwann kaputt, wenn die nicht geregelt ist. Ich muss schauen, dass die erstmal optimal Energie macht, aber wenn zu viel Wind kommt, dann muss ich die rausdrehen und muss aufpassen. Ja? Und da sind ganz viele Sensoren eingebaut. Da sind auch vorne an den Windblättern vorne drinnen Sensoren, die überwachen, hält das Rotorblatt das überhaupt aus und so weiter. Und also da gibt es auch ganz viele Sensoren, die dort verbaut sind, sonst würden die das nicht tun. Weil so eine Windmühle bauen hätte man auch vor 100 Jahren vielleicht schon machen können, ja? Aber die Sensoren hat es nicht gegeben und die ganze Regelung hat es nicht gegeben. Darum gibt es das heute. Und natürlich Solar, auch hier haben sie Sensoren verbaut und Regelungen verbaut. Ja? Diese Solarzellen, die müssen geregelt werden, nämlich ich muss die anpassen, optimal anpassen, dass ich optimal die Energie rauskriege. Und das kann ich nur machen mit einem Regler, der dort verbaut ist. Und natürlich die Spannung, unser Hochspannungsnetz, unser Stromnetz ist ein stark geregeltes System. Sonst würden Sie einen permanenten Blackout kriegen und so. Wenn irgendwo mal zu wenig Energie ist, muss ich irgendwelche Kraftwerke dazuschalten und das geht nur über Regelungen. Ja? die das klassische Stromnetz, wie es vor 20 Jahren noch war, haben sie im Wesentlichen große Kraftwerke mit Generatoren, ja? Und die Generatoren, das sind rotierende Massen, ja? Und die rotierenden Massen erzeugen Strom. Und das ganze Land verbraucht. Und die Energie in den rotierenden Massen ist genau dieselbe Energie, die aus dem Netz in ganz Deutschland entzogen wird. Das ist sozusagen in den rotierenden Massen gespeichert, ja? Und wenn jetzt irgendeiner was einschaltet, dann braucht er ein bisschen mehr Energie, aber das machen die rotierenden Massen, die gleichen das aus. Und wenn was passiert, die werden ein bisschen langsamer, das heißt, die Frequenz geht ein bisschen runter, ja? Und das merkt man und das regelt man nach. Hat man früher so gemacht. Jetzt tut man die rotierenden Massen ersetzen mit Wind und mit Solarenergie. Da hat man natürlich das Problem, dass die rotierenden Massen fallen. Also muss man elektronisch das nachregeln. Da muss man einen Haufen Regler verbauen, damit man überhaupt die Energiewende machen kann. Weil die rotierenden Massen fehlen, die das System für sich stabilisiert haben schon mal. Ja, und Medizintechnik natürlich, das habe ich schon erzählt, aber wenn Sie da ein NMR-System, da ist ein Haufen Sensorik drin, sonst geht das Ding nicht, ja? Und das ist jetzt so ein Operationsroboter und so weiter, da ist ein Haufen Elektronik und Regler drinnen, damit die Operation irgendwie vernünftig gut ausgeht, ja? Und überall in Medizintechnik werden immer mehr Sensoren und Regler verbaut. Ja, der Herzschrittmacher ist ein Regler, den gibt es jetzt schon ein bisschen länger, aber da kommen immer mehr Regler dazu und immer mehr Sensoren und Aktoren, die man dazu gibt und so weiter und so weiter. Sogar Brackets, da kann man auch einen Regler neu bauen, ja, der das genau überprüft, dass die Zähne richtig werden, ja, dass die richtig angeordnet werden. Und so weiter. Auch da werden überall Sensoren, Aktoren, Regler verbaut. Ja, Landwirtschaft, das ist jetzt noch nicht, das fängt so langsam an, da gibt es ja welche, die machen Roboter für die Landwirtschaft, auch oder so, dass man schaut, wie schaut es denn überhaupt aus, da muss man vielleicht gar nicht hinlaufen, lässt man so eine Drohne hinfliegen, die schaut dann für einen nach, man kriegt es dann auf dem Bildschirm und ähnliches. Also das ist so im Kommen, würde ich mal sagen. Was wir auch noch haben, Strukturüberwachung, ich habe für die Windmühlen schon gesagt, aber auch wir in Freiburg haben Projekte gemacht, wo wir kritische Infrastruktur untersucht haben, also Sensoren in kritische Infrastruktur eingebettet haben. Zum Beispiel die Autobahnbrücken. Deutschland kann sich das einfach nicht leisten, dass man alle Autobahnbrücken wieder abreißt. Ja? Die sind jetzt 50 Jahre alt und die sind gebaut worden für eine Lebensdauer von 50 Jahren. Ja? Jetzt kann man allerdings nicht alle Autobahnbrücken abreißen. Der Verkehr würde zusammenbrechen und die ganze Wirtschaft würde zusammenbrechen. Also muss man schauen, geht die Brücke vielleicht noch länger? Ist ja günstiger, man schaut mal nach, muss man sie überhaupt abreißen? Man muss jetzt alle paar Jahre einer hingehen und muss schauen auf die Auflager, ist das verrostet oder kann man noch sagen, die Brücke geht jetzt noch ein paar Jahre. Und da haben wir auch Projekte gehabt, wo kann man da Sensoren einbauen, die das automatisch machen, die automatisch nachschauen. Und ja, bei U-Bahnen und bei Tunneln und so weiter haben wir untersucht, kann man da nicht Sensorsysteme einbauen, die sozusagen, wenn ein Unfall da drin ist, außen sagen, da darf man nicht mehr reinfahren. Und zwar automatisch, ganz schnell. Ja, dann haben wir auch ein Projekt hier, wo wir einen Haufen Sensoren in Drohnen verbauen, wo wir Verschüttete nach dem Erdbeben, ja, wenn ein Erdbeben im Haus zusammenfällt, wo man die Leute suchen kann, die da vergraben sind. Gibt es da Leute? Und was wir da untersuchen ist, wir suchen Handys. Sind da ein paar Handy drin, weil mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, wenn man ein Handy gefunden hat, findet man auch einen Mensch dazu, ja? Das ist so, ja? Das ist so. Da suchen wir Handys. Also das Erste ist, wir suchen Handys und dann sagen wir, gut, wenn wir ein Handy gefunden haben, haben wir auch einen Menschen gefunden. Was wir auch suchen, ist, schnauft da jemand, ja? Also wir können von der Drohne aus, wir können messen, gibt es da einen, der verschüttet ist, auch einen Meter drunter und schnauft noch? Ja? Also wir können, weil durch Atmen machen sie eine kleine Dopplerverschiebung, ja? Das, weil der Brustkorb hebt und senkt sich. Ja? Und wenn ich jetzt ein Radarsignal schicke, dann wird das Radarsignal ein bisschen verändert. Ja? Im Prinzip das Gleiche, was überall hier rumsteht und was blitzt, ja? Wenn sie zu schnell fahren. Aber das Blitz, beim Blitzer, der macht das bei 50 Stundenkilometer. Ja. Aber was wir hier haben, das ist viel, viel weniger. Ja. Sie atmen dreimal in der Sekunde und der Hub ist paar Millimeter. Aber trotzdem ist die heutige Technik so genau, dass man auch dieses messen kann. Ja. Das heißt, wir können messen, durch einen Meterschutt, da schnauft einer mit alle drei Sekunden einmal oder sowas. Ja? Das geht. Wir untersuchen das hier für Verschüttete nach dem Erdbeben. Wer auch an sowas Interesse hat, ist das Militär natürlich, ja, die wollen, oder Polizei, die wollen wissen, ist da hinten einer und hinter der Wand. Ja, oder Israelis wollen das gerne wissen und so weiter, aber mit denen haben wir nichts zu tun. Mit denen haben wir nichts zu tun, ja. Wir untersuchen das nur mit DHW zusammen, Technisches Hilfswerk zusammen und Feuerwehr und solche Sachen untersuchen wir das. Mit den anderen haben wir nichts zu tun. Aber man kann auch, das sieht man auch hier, man kann die Technik nicht für eine Anwendung nur machen. Ja? Die anderen kommen, die Israelis kommen und bauen es dann für ihre Anwendung. Das können sie gar nicht verhindern. Ja, wo haben wir sonst noch? Transport, Verkehr, überall haben wir Regelungen. Was wir hier bauen, ist automatische Roboter, die Sachen ans Fließband bringen und so weiter, automatische, die einfach in der Fabrik automatisch selbstständig rumfahren. Das haben wir hier gemacht. Und das ist natürlich ein bisschen die Zukunft, ja, dass der Zeitung lesen kann und das Auto fährt selber. Aber das ist auch, wird auch sehr stark von Freiburg aus gemacht. Also wir haben einen Kollegen hier in Freiburg, der soll Toyota genau das untersuchen, ja, dass das irgendwann mal auch Wirklichkeit wird. Gut, das da ist auch, das sieht man auch öfters, ja. Das ist ein System, das ist nur geregelt. Das funktioniert nur durch Regelungen, ja. Das, ohne Regelung funktioniert das gar nicht. Ja, die Technik dazu, die Regelung dazu, dass das nicht umfällt, ja, die haben wir damals erfunden. Ja, weil das ist dasselbe Problem. Wenn das umfällt beim Hinfahren, dann bleibt kein Auge trocken. Ja. Das ist eine Katastrophe. Ja. Und das können Sie, indem Sie es mit der Hand steuern, können Sie das nicht in den Griff kriegen. Ja. Das fällt Ihnen um. Ja, kann man ganz sicher sagen. Das ist dasselbe Problem, inverses Pendel heißt das. Wenn Sie das versuchen, dass Sie das ausregeln, das fällt um. Ja. Aber die Maschine, der Regler kann das. Der Regler bringt das zusammen. Auto, nur ein Beispiel, im Auto sind eine Vielzahl von Sensoren verbaut. Das sind nur einige Beispiele. Einige Beispiele im Auto, sind ein ganzen Haufen Sensoren verbaut, aber nicht nur im Auto, das gibt es auch im Metro schon überall, haben sie einen Haufen Sensoren verbaut, aber ich bringe jetzt einfach als Beispiel. Wo sind denn die Sensoren, was tun denn die? Die machen natürlich, Auto muss fahren, ja, Antrieb, da haben sie Antrieb, die machen einfach, die steuern den Antrieb optimal. Und dann gibt es welche Sensoren, die machen Sicherheit, ja. Wie Abstandsradar wie und so weiter, die machen Sicherheit. Ja, Beschleunigungssensoren, der merkt, wenn das Auto langsam auf dem Kopf sich dreht und so sechs. Das, die machen Sicherheit, die erhöhen Sicherheit. Und dann gibt es noch ein paar, die machen Komfort. Aber im Wesentlichen, was die Sensoren machen sollen im Auto, die sollen das Auto, das muss fahren und die Sicherheit wird erhöht. Und das funktioniert auch. Das ist jetzt nicht so, dass die sinnlos sind. Ja? Also ein Teil, also 20-30% des Wertes vom Autos steckt in der Elektronik, die genau das macht. Und das ist nicht sinnlos, was man da macht, sondern wenn man sich anschaut, die Verkehrsunfälle, in meiner Jugend waren es einmal 20.000 Tote pro Jahr in Deutschland, in Westdeutschland, und das waren jetzt 2092, ich muss jetzt hier lesen, 10.000 Tote, und was haben wir heute? 3.000 Tote, ja. Das ist jetzt nicht deshalb gekommen, weil die Leute heute vernünftiger fahren als damals. Das habe ich noch nicht gesehen, ja. Und das ist auch nicht gekommen, weil man weniger fährt, weil weniger Autos fahren. Ganz und gar nicht, gell? Es fahren heute viel mehr Leute Autos rum als wie vor 20 Jahren, ja. Aber die Technik, die macht einen Sinn, die man da verbaut hat, denn das ist nur auf diese Technik zurückzuführen und nicht, dass die Leute so vernünftiger geworden sind. Man hat Systeme gebaut, die Sicherheit erhöhen, ja. Die Unfälle sind insgesamt auch gesunken, obwohl mehr gefahren wird, ja? Weil die Autos werden sicherer. Man hat einfach das ist eine Auswirkung der ganzen Sensoren, die da verbaut sind. Und wenn man auch die Schadstoffemission anschaut, ja, dann ist die Schadstoffemission in den letzten 20 Jahren runtergegangen, ja? Und das Blaue ist jetzt, was jetzt die Stickoxide, ich glaube, das ist hier Stickoxide, die sind jetzt weniger als die Hälfte wie vor 20 Jahren. Natürlich kann man sagen, das ist immer noch viel zu viel, ja? Aber die Sensoren machen einen Sinn. Die regeln das System und die machen einen Sinn. Und wenn man sich das beispielsweise, da höre ich jetzt wieder auf mit dem Auto, wenn man beispielsweise bei LKWs anschaut, Emissionen von LKW, dann sieht man, die Emissionen sind pro gefahrener Kilometer drastisch runtergegangen die letzten 20 Jahren, ja. Und das ist nur auf die Sensoren, die man verbaut und auf die Regelung, dass der Prozess optimal läuft, ja. Man hat die Prozesse so eingestellt, dass sie immer optimaler laufen. Und deshalb ist der Ausstoß, den man nicht haben will, immer weiter zurückgegangen. Egal, was man nimmt, das ist dramatisch, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das Bundesumweltamt bietet die Daten, was natürlich gleich geblieben ist. Also hier ist es besser geworden, das heißt, die Motoren sind besser geworden, aber hier bleibt es gleich beim CO2. Das ist ja die Wärme, die da drin gemacht wird, das ist ja eigentlich die Energie, die erzeugt wird. Das ist die Energie, die erzeugt wird. Und das könnte ich jetzt nur noch sinken, indem ich den Motor weg tue und was anderes hin tue, einen Elektromotor natürlich, oder bessere, effektivere Motoren kann man scheinbar nicht mehr machen. Die Motoren sind ziemlich effektiv mittlerweile. Das ist das CO2. Ja, und dann gibt es noch, ich nenne es einmal sozialisierende Regelkreise. Wir sind es auch gewohnt, das ist jetzt auch nichts Neues. Ja? Sozialisierende Regelkreise beispielsweise, wir haben eine Straße 50 Stundenkilometer, ja? Dann gibt es welche, die meinen, das gilt für die anderen, nicht für mich. Ja? Und dann gibt es Gegenmaßnahmen dazu, ja. Und dann gibt es einen Strafzettel und dann, das funktioniert, ja. Das funktioniert sehr wohl, dieser Regelkreis funktioniert auch, ja. Hier sind wir auch gewohnt, dass man das regelt, ja. Und wenn man sich das überlegt, das ist jetzt nicht nur beim Autofahren so, sondern es machen welche Radale, es kommt die Polizei und die nimmt ein paar mit. Das regelt auch, ja. Es funktioniert. Das sind Regelkreise, die, man kann sagen, die Gerichte machen die ganze Zeit nichts anderes als so einen Regelkreis, einen sozialen Regelkreis, ja. Die regeln unser Umgehen miteinander, ja. Diese sozialisierende Regelkreise sind wir gewohnt, seit es Städte gibt mindestens, oder seit es Kultur gibt, ja, seit 10.000 Jahren. Also seit es ein bisschen mehr als wie bloß so eine kleiner Gruppe immer zusammen war, ja. Gibt's die und die sind auch ganz wichtig. Weil ohne diese Systeme würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Bin ich auch überzeugt, ja. Aber wir sind gewohnt, dass eigentlich der Polizist dasteht, ja. Und nicht nur der. Gut, hier sind wir schon gewohnt. Blitzer gibt es in Freiburg ganz viele. Habe ich auch lernen müssen, als ich hierher gekommen bin. Wenn man sich anschaut, Verkehr in Indien, dann schaut das so aus, ja. Das schaut wirklich so aus, ja. Das ist jetzt keine übertriebene Aufnahme, aber so fahren die Inder Auto und Radl und alles, ja. Ja, das sind halt so. Also, ja. Jeder versucht, möglichst schnell da durchzukommen, ja, egal was ist. Jetzt schaut man sich den Verkehr in China an. China in Indien ist ja mittlerweile sehr viel anders, aber früher waren das, vor 20, 30 Jahren waren die noch sehr ähnlich. Entwickelt, dann schaut der Verkehr in China so aus, ja. Und dann fragt man welchen, ja, wie ist denn das gekommen? Habe ich meine Kollegen da gefragt, ja, wie kommt denn das, dass die Chinesen sind jetzt so viel anders, die ticken die so viel anders als wie die Inder? Dann hat er gesagt, nee, das war am Anfang auch so wie in Indien. Und dann hat man einfach Kameras installiert, ja. Die Kameras, hinter der Kamera steckt der Auswertealgorithmus, der schaut nach, verhält sich der, also tut der Regeln überschreiten, ja, und schaut sogar nach, verhält sich der unfreundlich den anderen gegenüber, ja. Und wenn das passiert, kriegt er einen Strafzettel, und zwar einen heftigen. Und dann regelt sich das, dann macht er das nur einmal und nie wieder, und dann fahren alle sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr diszipliniert. Man kann die Leute dann sozusagen disziplinieren damit. Ja? Das funktioniert. Dann haben die Chinesen gesagt, das kann man natürlich noch besser machen. Ja? Das kann man besser machen. Ja? Das geht. Ja? Ja, das war mir dann schon unheimlich, wenn man da so rumläuft und man findet überall und überall und überall Kameras. Ja? Überall. Andersrum sagen die Chinesen, die zu uns kommen, sie erstmal, die fühlen sich bei uns unwohl, weil die Kameras fehlen, ja. Die sagen, das ist doch unsicher bei uns, ja. Da ist ja keine Kamera da, ja, die das, die anderen irgendwie runterbremst, dass mir die nichts tun, ja. Und die fühlen sich zuerst bei uns unwohl, weil zu wenig Kameras sind. Das hat mich auch verblüfft, ja. Ja, und dann gibt es natürlich auch vor allem in China, was mir das aufgefallen ist, die Auswertung. Die Kameras, man kann nicht hinter jeder Kamera einen Chinesen hinsetzen, der sich die Bilder anschaut. Das geht ja nicht. Was man braucht, ist künstliche Intelligenz. Man braucht künstliche Intelligenz, um das auszuwerten. Ja? Und das wird auch sehr stark in China gemacht. Zum Beispiel, das ist jetzt eine Sequenz von Aufnahme, und da wollen wir natürlich wissen, tanzen die oder raufen die? Ja? Und wenn die raufen, dann schickt man Polizei automatisch hin. Ja? Solche Algorithmen werden heute entwickelt. Vor allem in China. Ja? Und denen ist das völlig wurscht, was wir davon denken. Ja? Oder aggressives Verhalten, oder ist das nur Tanzen? Ja? Das kann man jetzt, sowas kann man, ich kann keine Formel hinschreiben, das ist Tanz, wenn das, da kommt 1 oder 0 und dann kommt daraus Tanzen oder Raufen. So eine Formel gibt es nicht. Also es gibt keinen, der irgendwie das charakterisieren könnte, wenn so ist, ist es Raufen und so ist es Tanzen. Das gibt es nicht. Also was man braucht, ist wirklich einen Haufen Intelligenz dazu für die Auswertung. Künstliche Intelligenz, die ähnlich denkt, weil wenn ich es hinschaue, wenn ich das Bild sehe, den Film sehe, dann kann ich den schon unterscheiden. Ja, ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, woran es liegt. Ja? Und da, für sowas braucht man auf jeden Fall künstliche Intelligenz, um das zu erkennen. Raufen die oder raufen die nicht? Und muss ich einen Polizisten hinschicken oder nicht? Ja? Was auch gemacht wird, was ich auch mitgekriegt habe, war auch Amerikaner, die machen jetzt aber ein bisschen was anderes, die haben eine Grenze nach Mexiko und da gibt es so Ideen dazu, kann ich Sensoren, ganz viele Sensoren auf der Grenze entlang verteilen, die erkennen, dass da ein Mexikaner drüber läuft, ja? Und schicken dann irgend so einen hin, der den einfängt. Auch da total energiearm, also die machen dasselbe wie wir, ja. Erstaunlicherweise wusste ich vorher nicht, dass wir auf die Idee bin ich nicht gekommen. Und die funken dann weiter, hier läuft ein Mensch drüber. Und die können erkennen, das ist ein Mensch und kein Reh und kein Hase, sondern das ist ein Mensch. Da brauche ich auch wieder künstliche Intelligenz dazu, um das zu erkennen, das ist tatsächlich ein Mensch, der da kommt. Ja? Und die hören den oder merken die Erschütterungen und so weiter. Die Idee ist natürlich, man braucht keine Mauer bauen, man braucht bloß ganz viele Sensoren. Ja? Und die sind billiger. Was da drinnen ist, ist genau dasselbe drin, wie was wir hier in Freiburg machen. Im Prinzip ganz ähnliche Sensoren, die wir auch machen. Ja? Und jetzt komme ich zu meiner Zusammenfassung. In einer Welt, also ich bin überzeugt, das ist meine persönliche Überzeugung, dass in einer Welt mit beschränkten Ressourcen und beschränkter Aufnahmefähigkeit gegenüber Abgase und gegenüber Pollution, über Umweltverschmutzung, können wir unseren Wohlstand nur halten, wenn wir alle technischen Systeme regeln. Da bin ich überzeugt. Ja? Wenn wir das nicht machen, dann machen das die anderen und wir sind dann irgendwo Entwicklungsland. Und der Wohlstand kann nur wachsen durch Regelung, indem die ganzen technischen Systeme alle optimal laufen. Die müssen auf jeden Fall optimal laufen. Und das tun die nur mit Regelung. Und dazu braucht man einen Sensor, da braucht man Computer, die da eingebettet sind und einen Aktor, der an irgendwas dreht, damit das System optimal läuft. Eingebettete Computer und Sensoren werden miteinander vernetzt, weil meistens das Ergebnis von einem Sensor nutzt nichts. Ich brauche ganz viele Sensoren, um wirklich das System zu charakterisieren, um zu wissen, was muss ich jetzt tun. Ja? Dazu reicht ein Sensor nicht. Deshalb muss ich die alle ineinander verknüpfen, ich muss die Sensoren miteinander verknüpfen, das nennt man Industrie 4.0. Vor allem in der Industrie nennt man das Industrie 4.0. Sicherheit der eingebetteten Systeme gegen Cyberangriffe ist kritisch, habe ich jetzt nicht drüber geredet, können gerne andere Leute machen, aber das ist ein kritischer Faktor an dem Ganzen. Was machen wir, wenn irgendein Chaot unsere Systeme abschalten können? Ja? Das wollen wir auch nicht. Also die Sicherheit, das ist ein kritischer Faktor und das wird auch kräftig untersucht. Ja? Ja, und dann auch eine Frage, wollen wir eine technische Regelung, sage ich mal, des menschlichen und zwischenmenschlichen Verhaltens? Das ist möglich, ist wahrscheinlich billiger als immer mehr Polizisten einstellen, lieber mehr Kameras und mehr Sensoren verbauen, ist wahrscheinlich billiger. Aber wollen wir das? Das ist die Frage. Und jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.